Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Morgen wünsche ich und ein schönes neues Jahr. Und das beginnen wir im Gespräch dank Neujahr, Feiertag um 10 Uhr. Und dafür aber doppelt so lang. 2 Stunden mit dem Entertainer Harald Schmidt. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Guten Morgen und frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Dieses Gespräch ist zu hören am 1.1., aber aufzeichnen tun wir das im Dezember. Herr Schmidt, haben Sie für 2020 gute Vorsätze gefasst?
Nein, auch keine schlechten. Das habe ich schon lange eingestellt, weil ich ja weiß, dass man es sowieso nicht schafft. Und dann geht man entspannter in ein neues Jahr rein.
Aber Sie haben gesagt, Sie haben das mal abgeschafft. Sie haben tatsächlich sich mal was vorgenommen. Früher waren Sie so?
Aufhören zu rauchen und weniger trinken und so. Also das
übliche Sport?
Diese Gesundheit. Naja, Sport war mir schon lange klar, dass ich nie welchen machen werde. Also hauptsächlich so gesundheitliche Punkte. Und da das dann immer nur in Maßen oder sehr kurz durchzuhalten war, habe ich es bleiben lassen.
Mehr Zeit für die Familie.
Nee, das ist wirklich so ein Klischee, ja. Das ist, wie wenn Politiker auf die Frage antworten, was stört Sie an Ihnen? Meine Ungeduld. Ja, also ich versuche wirklich die allerextremsten Klischees doch zu vermeiden. Ja. Also ich habe viel Zeit für die Familie, aber die ist dann auch gut.
Und ungeduldig sind Sie sowieso nicht?
Nee, ungeduldig bin ich. Ich bin eher, ich bilde mir natürlich ein, dass ich Stoiker bin. In Wirklichkeit ist man wahrscheinlich das meiste Wurst.
Harald Schmidt, Entertainer, Schauspieler, hier im Gespräch. Sie stehen in lockerer Folge alle paar Wochen im Stuttgarter Schauspielhaus auf der Bühne mit, wie es heißt, einer Showreihe der ehrlichen Worte.
Ja.
Echt Schmidt oder Echt Schmidt?
Ja.
Oder je nachdem, kann man mit den Satzzeichen ein bisschen spielen. Was ist das für ein Gefühl so allein auf der großen Bühne?
Fantastisch. Das sind ja eigentlich meine Wurzeln. Ja.
Mhm.
Und ich empfinde die Bühne gar nicht als so groß. Es ist natürlich ein großartiges Theater. Es ist in gewisser Weise mein Theater, weil ich wegen dieses Theaters in den Beruf gegangen bin. Da habe ich als Schüler sozusagen die großen Aufführungen der Peimann-Zeit damals gesehen und mit diesen fantastischen Schauspielern, deren Karrieren da begonnen haben. Und das war der Antrieb für mich, in den Beruf zu gehen. Und dass ich da jetzt nach über 40 Jahren das dort machen kann, ist eine fantastische Situation für mich.
Also ist tatsächlich sowas, was Sie da spüren, so Dankbarkeit, jetzt bin ich hier auf diesem?
Ja, also Dankbarkeit insofern, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich dahin komme.
Mhm.
Ja, also wir sind ja dann als Schauspielschüler dabei gewesen, damals in der Inszenierung von 3 Schwestern. Da erschien mir aber diese Bühne riesig. Also das war fast nicht zu schaffen, da von links nach rechts zu gehen. Und mittlerweile ist da natürlich eine andere Routine da. Aber das Haus ist immer noch was Besonderes für mich.
Aber wo Sie das gerade sagen, in einer großen Aufführung mit Kollegen, Kolleginnen, mit allem drum und dran so eine Bühne zu füllen und das dann schon als groß zu empfinden und jetzt alleine eine Bühne füllen.
Mittlerweile ist natürlich ein Handwerk da und eine Routine und ich weiß einfach, wie man sich auf einer großen Bühne verhalten muss. Also das heißt, ich erschrecke nicht mehr. Ich habe ja damals zum ersten Mal so eine Riesenbühne überhaupt gesehen. Ja? Vor allem, wenn die nackt ist, wenn die aufgerissen ist bis zur Brandmauer. Dann der Zuschauerraum, wo man denkt, wie soll man da jemals stimmlich bis in die letzte Reihe kommen und so, aber das ist ja alles erlernbar. Ja. Mittlerweile macht man das natürlich mit Mikrofon, aber
geht ja nicht nur um die Stimme, es geht ja um die Präsenz. Ne?
Um die Präsenz,
wirklich die Bühne zu füllen.
Ja.
Haben Sie es eigentlich ganz gern, wenn die Zuschauer nah dran sitzen?
Ja.
Oder, ja? Also,
ich mag es auch gern, wenn der Zuschauerraum so ein bisschen beleuchtet ist, weil in meiner Vorstellung findet da eine Kommunikation statt mit dem Zuschauer. Ja. Ich versuche auch sehr schnell rauszukriegen, wie das Publikum am Abend drauf ist, wie die Stimmung ist im Saal. Und ich langweile mich selbst, wenn ich sozusagen 50 Mal dasselbe Programm abspulen müsste. Deswegen bemühe ich mich da im Abstand von 8 Wochen immer, weite Teile des Programms neu zu machen und auf die aktuelle Situation.
Wollte ich sagen, ist ja auch tagesaktuell durchaus.
Ja,
ne?
Ja.
Und wenn dann das Publikum in irgendeiner Weise was reinruft, dann nehmen Sie das auf?
Dann ist das wunderbar. Ja. Man hat natürlich dann auch vorgefertigte Module, die man abruft, wenn Leute was reinrufen. Mhm. Ja. Aber ich bemühe mich da sehr wach in den Abend reinzugehen. Und was passiert, das passiert.
Haben Sie eigentlich irgendwas dabei? Zettel oder so?
Ich habe so ein Schulheft mit Stichpunkten. Also lustigerweise habe ich das kürzlich bei Trump gesehen, bevor er in den Hubschrauber gestiegen ist, hat er abgelesen, was er nicht macht. Ja? Und so sieht das bei mir auch aus. Es ist groß geschrieben mit Filzstift, damit ich es lesen kann, im schnellen Hingucken. Es ist das, was ich früher in meiner Show auf Cue-Cards hatte.
Also Sie brauchen schon die Gedankenstütze, weil das ist mir aufgefallen, dass Sie so wenig Papier so um sich rum haben.
Ja, naja, ich springe ja. Ich komme ja sozusagen von der Bratwurst auf die künstliche Intelligenz und wieder zurück auf das Papa-Wochenende im Flixbus. Ja? Also das heißt, da ich ja, wie man im Rheinland sagt, vom Hölzgen auf Stöcksken komme, brauche ich schon Stichworte. Ich stelle auch fest, dass ich viele Sachen vergesse dann im Laufe des Abends, weil ich dann anfange zu improvisieren. Dann versuche ich die eben in der nächsten Vorstellung mit einzubauen. Dann sind sie aber entweder schon veraltet oder sie langweilen mich. Also,
ärgern tun sie sich nicht, wenn sie was vergessen.
Also nein, das ist der Spaß eigentlich jeden Tag, sich hinzusetzen und wirklich Notizen zu machen von dem, was verwertbar wäre.
Sie haben mal irgendwann gesagt, Schlagfertigkeit, und die macht sie ja aus. Schlagfertigkeit sei das Ergebnis von gutem Gedächtnis, also einer Menge Anekdotenmodule, da haben wir auch, glaube ich, von Modulen gesprochen, und vor allem fehlende Hemmschwelle, diese Anekdoten dann auch rauszuhauen. Ja. So eine fehlende Hemmschwelle, ist die eigentlich erlernbar oder ist die angeboren?
Ich glaube schon, dass die angeboren ist, und man trainiert aber auch, sie immer weiter abzusenken. Man sagt den Satz dann einfach im Interview oder auf der Bühne. Ja? Mhm. Das Einzige, was man immer im Hinterkopf hat, ist das
Mann oder Sie?
Also Irene. Ist das justiziabel oder nicht?
Das haben Sie im Hinterkopf?
Ja. Mhm. Das kann man aber auch trainieren, indem man nie negatives Vokabular verwendet. Ja, also dieses amerikanische Prinzip, kill your enemy with a smile. Mhm. Es muss alles positiv formuliert sein, in der Hoffnung, dass es das Publikum dann versteht, wie es gemeint ist. Also das mittlerweile etwas verpönte, uneigentliche Sprechen.
Das müssen Sie drauf haben oder haben Sie drauf?
Das habe ich drauf, das ist auch Teil meiner DNA, und dass das momentan ein bisschen in Verruf geraten ist, das nehmen wir zur Kenntnis. Und das wissen wir, dass auch das vorüberziehen wird.
Na, sind Sie nicht eigentlich für Wahrheiten? Also sind doch jemand, der Wahrheiten ausspricht.
Nein, also das habe ich mir nie angemaßt. Was soll denn die Wahrheit sein? Mhm. Also es gibt ja
jemanden die Wahrheit ins Gesicht sagen.
Nein, das ist ja eine zweite verbotene Formel, was ich in der Arbeit mit René Polesch gelernt habe. Verboten ist authentisch.
Ja, authentisch ist ein
absolutes Schimpfwort. Zum Beispiel so eine großartige Schauspielerin wie Sophie Reuss, mit der können Sie auch stundenlang drüber sprechen. Authentisch heißt ja im Grunde, ich bin nicht ganz sicher im Umgang mit Messer und Gabel, aber ich lasse mich nicht verbiegen.
Genau.
Ja?
Ich bin
und das ist unerträglich. Also wenn es nicht in eine sozusagen artifizielle Form überführt wird, dann ist das schwer auszuhalten. Also das ist dieses Private, mit dem man ja doch mehr oder weniger überall belästigt wird. Also zum Beispiel lustige Durchsagen im Flugzeug oder noch schlimmer in der Bahn.
Das belästigt Sie?
Das finde ich absolut belästigend. Also ich finde, wenn ein Rheinländer in der Bahn die Durchsage macht, dass in der Bahn schlechtes Englisch gesprochen wird, finde ich völlig okay, weil das ist auch so eine deutsche, so ein deutscher Ehrgeiz, jetzt nun besonders gut Englisch sprechen zu wollen oder so. Ja? Aber wenn ein Rheinländer die Durchsage macht, mal George, schönen Tag noch und so, ja, das ist so eine, es setzt voraus, dass man als Kunde der Bahn diese rheinische Fröhlichkeit teilt.
Ja.
Und das möchte ich nun absolut nicht hören.
Aber also mir fällt schon auf, dass dann viele Leute lächeln. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Oder wenigstens mal schmunzeln. Also so.
Ja, aber jetzt muss ich mal fragen, in welcher Klasse?
Ja, das mag sein. Das mag sein. Da haben wir es wieder. Jetzt lachen Sie und ich habe ein ernstes Gesicht.
Ja, nee, in der ersten Klasse ist wirklich, wird wenig gelächelt, weil man ist.
Ja, das ist doch also, traurig, oder?
Nee, das ist absolut geschäftsmäßig. Also die Leute sind zugestöpselt mit in den Ohren und bis zu 3 digitale Endgeräte. Und ich staune, was man so alles im Zug mitlesen kann, wenn ich den Blick nach links oder rechts sehe, also was da an irgendwelchen E-Mails oder sowas offen ist. Ich kapiere es aber nicht, was ich lese.
Wahrscheinlich sind Sie in so einer Psst-Zone. Also hören müssen Sie nicht, weil das
der Doch auch, okay. Höre ich auch. Wobei, das ist ja eigentlich auch schon Steinzeit, dass jemand sozusagen
ja, es gibt sie aber noch.
Die eigene zweite, dritte Ebene so ausstellt, indem er sich am Handy aufregt. Nun bringt mich mal auf den 11 Uhr Flieger rein nochmal. Ich habe heute schon richtig Ärger mit den Koreanern, dass man so das noch ausstellt. Ist ja eigentlich fast auch schon vorbei.
Gibt's aber schon noch. Ihr erstes Publikum. Wir haben ja jetzt schon gehört, was Sie alle schon gelernt haben im Laufe der langen Zeit. Ihr erstes Publikum bestand vor mehr als 50 Jahren aus Ihrer Oma und den Tanten.
Ja.
Mussten Sie da eigentlich von der Mutter verdonnert werden? Harald, kümmere dich mal. Oder haben Sie das gerne gemacht?
Nein, das war, ich war mit meinen Eltern im Gottesdienst und dann sah ich das, das hat mich sehr beeindruckt, katholische Messe, damals noch volle Kirche, und dann habe ich das zu Hause einfach nachgespielt, weil mich dieser theatralische Ritus fasziniert hat. Ich wusste ja gar nicht, was da genau passiert. Das war ja auch noch Latein in der Anfangszeit.
Ja, der das haben Sie ja gar nicht verstanden als Kind.
Hat man nicht verstanden, aber man war einfach der Weihrauch und diese um den Altar rumgehen und diese sich verbeugen und so. Und bei mir war ja dann das Messgewand, das Badetuch. Also das war eine rein theatralische Kopie von dem, was da in der Kirche passiert ist.
Und die Tanten und die Oma, die fanden das dann lustig?
Ich glaube, die hatten insgeheim die Hoffnung, dass es in eine Priesterkarriere mündet.
Ja, wäre es ja auch fast.
Fast.
Sie wollten mal Priester werden?
Nicht wirklich. Also im Grunde wollte ich auf die Bühne. Und da war sozusagen.
Da war es im ersten
Altar
Moment egal.
War die erste. Na gut, das war ja auch lange Zeit der Erfolg der katholischen Kirche, diese enorme Theatralik, ja. Und der klar festgelegte Ritus, wie so ein Gottesdienst abläuft.
Ja, das ist ja das Gegenteil von dem, was Sie eben gesagt haben, dass Sie aufs Publikum eingehen und immer hin und her springen. Das hätten Sie da nicht ausleben können.
Nein, aber es ist so klar, auch eine Late-Night-Show hat eine ganz klare Form. Mhm. Ja. Es fängt immer an mit einem Stand-up, dann kommt der Teil am Schreibtisch, da ist eine Band, also das ist schon ritualisiert. Und dass ich aufs Publikum eingehe, sagen wir mal, ein sehr guter Prediger geht auch aufs Publikum ein.
Sie machen jetzt seit, sind es 2 Jahre oder 2,5 Jahre auf Spiegel Online oder auf Spiegel Plus, ist es eine Videokolumne,
ja.
Wochentäglich.
Ja.
5 Minuten. Die nehmen Sie ganz alleine auf, völlig ohne Publikum, zu Hause oder manchmal sogar
unterwegs
in
ICE-Toiletten, auf Bahnhöfen.
Ja, da sind Sie ganz alleine mit Ihrem Handy, filmen sich.
Ja.
Wen stellen Sie sich da als Publikum vor?
Den User, der auf sein Flugzeug wartet.
Den Sie vorgestern beobachtet haben.
Der einfach nochmal durchgeht und es ist eigentlich so ein Ich-guck-mal-rein-Nummer von der Vorstellung her. Ja. Das Erstaunliche ist, dass man überhaupt nicht mehr auffällt, wenn man, ich habe dann so ein Primitiv-Handy-Stick für 12 Euro aus so einem Elektromarkt, da habe ich teilweise das Handy drauf, dann gehe ich durch eine Fußgängerzone und spreche rein, fällt nicht mehr auf. Ja, also das ist, auch wenn Sie das in Geschäften machen, früher kam da jemand und sagte, was machen Sie hier? Ja, es ist völlig normal geworden, heutzutage in Handy rein zu sprechen. Genauso wie ja ich immer noch Menschen sehe, die dann auf dem Flughafen oder auf dem Bahnhof einfach, früher dachte ich, der hätte irgendwie mentale Probleme, aber der telefoniert irgendwo hin. Es sieht aber aus, als würde er ein Selbstgespräch führen.
Naja, zumal man jetzt heute ja wirklich nie mehr, gar nicht mehr das Handy sieht, sondern
nichts.
Nichts mehr. Harald Schmidt ist 1957 geboren, Vater Verwaltungsangestellter, Mutter Kindergärtnerin. Herr Schmidt, erzählen Sie mal, was für eine Atmosphäre herrschte zu Hause? Konnten Sie und Ihr Bruder sich frei entfalten? Hat Ihre Mutter so pädagogische Ansätze? Oder?
Also räumlich war die freie Entfaltung stark eingeengt, weil die Wohnung, in der wir aufgewachsen sind, hatte 57 Quadratmeter. Habe meine Mutter kürzlich nochmal extra gefragt, weil ich mir das eigentlich nicht mehr vorstellen konnte. Mhm. Wir waren ja zu fünf, denn die Oma, also die Mutter meines Vaters, wohnte noch bei uns. Und es war unglaublich eng, aber wir haben das zu der damaligen Zeit nicht so empfunden, weil viele so gelebt haben. Das war, also ich hatte nie das Gefühl, dass wir keinen Platz haben, sondern man machte halt Hausaufgaben am Wohnzimmertisch oder auf dem Couchtisch oder gar nicht. Wenn jemand, gut, damals gab es 3 Fernsehprogramme, also da war ja nicht der Streit, was gucken wir oder so, ja, das war, da gab es einen ersten Kassettenrekorder, die Firma hieß Schaub Lorenz, ich weiß nicht, ob man die heute noch irgendwo findet, ja. Also das waren medial völlig andere Zeiten. Aber ansonsten war es bei uns zu Hause sehr behütet und sehr lustig. Es wurde viel parodiert.
Ach so, nicht nur von Ihnen. Also Sie waren gar nicht.
Ah. Mein Vater war ein großer Parodist und vor allem wurde für die Nachbarschaft wurden Spitznamen erfunden. Also ich wusste teilweise gar nicht, wie die Leute wirklich heißen, weil es einfach nur hieß, da kommt das Burgfräulein, ja. Hier kommt Kaiser Wilhelm und so.
Wer war das?
Ja, das war jemand, der ein bisschen kürzeren Arm hatte.
Oh.
Ja. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass Kaiser Wilhelm einen kürzeren Arm hatte. Aber das war irgendwie, aber ich, man sagt so, guck mal, da kommt das Burgfräulein mit Kaiser Wilhelm. Und erst viel später wusste ich dann, wie die Menschen tatsächlich heißen. Das war schon eine eindeutige Prägung. Und mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, wenn der zu Besuch kam, der war genauso drauf. Also Stimmen imitiert, Geräusche imitiert. Bei uns wurde sehr viel ironisch gesprochen zu Hause.
Das verstehen Kinder ja oft nicht. Oder man denkt jedenfalls, Kinder verstehen das nicht.
Ja, das höre ich natürlich auch. Ich selber müsste damit vorsichtig sein, meinen Kindern gegenüber. Aber ich bin der Meinung, dass das Kinder schult.
Ja. Also sie hat es jedenfalls geschult.
Mich hat es geschult, mich hat es auch geprägt. Und ich rede heute mit meiner Mutter noch so. Das ist das Irre. Obwohl meine Mutter dann schon sehr viel, meine Mutter hat einen riesigen Freundeskreis und ist eigentlich, sieht zunächst mal wirklich das Positive in jedem. Aber wenn ich mit ihr rede, ist das wirklich auf so einer ironischen Ebene.
Weil Sie sagen, sie sieht immer das Positive in ihnen. Sagt sie da nicht manchmal, Harald, da bist du jetzt aber wirklich zu weit gegangen?
Nein.
Nee? Nee,
weil es ja nicht mit bösem Vokabular stattfindet.
Das, was wir vorhin schon hatten.
Ja, das ist ja das Entscheidende. Ich verwende ja keine Fäkalsprache. Ich sage auch nicht, der und der ist ein Trottel oder so, sondern sage, ich bete folgenden Menschen an, aus diesem Grund, meine Damen und Herren, den Sie sicher alle bestätigen und nachvollziehen können. So, und da kann überhaupt nichts passieren. Kein Anwalt der Welt.
Ihre Mutter ist aber nun kein Anwalt. Also die beurteilt das ja nochmal ein bisschen anders.
Ja, aber das ist...
Aber die Schule kommt daher. Gut, ich verstehe. Ja. Das kommt also gar nicht aus Ihnen, sondern Sie und wir mussten auch nicht gegen die Eltern anspielen, sondern die haben wahrscheinlich dann sich da auch ein bisschen wiedererkannt in Harald, der da Vorführungen
machte. In dem, was ich mache, beruflich?
Mhm. Ja, genau, wie das auch anfing. Also wie diese Art der Schauspielerei und dieses Ganze anfing.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja so sagen, es war ja dann eine Form von Erfolg in der bürgerlichen Welt. Also das heißt, da gab es dann ein Foto, wo mir der Bundespräsident die Hand gibt und so. Das heißt, das war aufgrund von Witzen, ja, aber immerhin, guck mal, also so wird es ja in Nürtingen generell gesehen, also ich sag mal im Sinn von, man hat es geschafft.
Nürtingen, beschreiben Sie Ihre Heimatstadt mal.
Ja, Nürtingen ist ein Ort, ich weiß nicht, mit 50.000 Einwohnern zwischen Stuttgart und Tübingen. Und das Schöne ist, wenn ich da heute hinkomme, bin ich sofort wieder drin. Da hat sich nicht allzu viel verändert. Viele von meinen Klassenkameraden sind ja auch da gewesen oder sind kurz mal nach Tübingen oder Reutlingen für ein Studium und dann wieder ins Häusliche.
Gehen Sie auf Klassentreffen oder Abitreffen? Treffen Sie Leute?
Nee, da war ich einmal, das ist Ewigkeiten her. Ich war aber gerade bei einer Veranstaltung 50 Jahre Hölderlin-Gymnasium Nürtingen.
Denn Hölderlin ist ein Sohn der Stadt.
Ist ein Sohn der Stadt. Und das war sehr, sehr lustig, weil es waren noch sehr viele Lehrer von mir da. Und auch viele Mitschülerinnen und Mitschüler. Also es war ein sehr, sehr lustiger Abend.
Und Sie haben sich gefreut, sich wiederzusehen?
Die da waren schon, ja. Der Rest kam ja erst gar nicht. Ja. Es gab mal eine Sendung, die hat Wim Tölke damals moderiert, die hieß Klassentreffen. Da wurde ich merkwürdigerweise eingeladen. Ich habe mich schon sehr gewundert. Und der ZDF-Redakteur hüstelte so ein bisschen rum und sagte, also man hätte 7 Leute, bei den meisten wäre der Hörer sofort aufgelegt worden, als mein Name fiel. Und man hätte dann 7 Leute gefunden, die bereit waren zu kommen. Und es wäre das erste Mal gewesen, dass man das Bühnenbild der Sendung verkleinern musste, damit es nicht so völlig leer aussieht. Hätte ich aber dem ZDF vorher sagen können, ich hätte auch die 7 benennen können, die kommen. Ich habe mich sehr gewundert, dass man mich dazu... Die meisten haben wahrscheinlich schon gelitten.
Also Sie waren eher unbeliebt?
Überwiegend würde ich sagen schon, weil es war natürlich sehr anstrengend. Ich war natürlich in einer 6-7-jährigen Vorbereitungsphase auf die Schauspielschule. Während der Schule.
Also irgendwann hatten Sie gesagt, okay, ich übe, ich übe, ich übe.
Das habe ich mir nicht so bewusst gesagt, aber es war einfach, wenn sich eine Gelegenheit bot, einen Witz zu machen oder irgendwas reinzurufen in die Klasse, wurde die wahrgenommen. Und auf einer Schulausflugsfahrt im Bus gab es ja kein Entkommen. Ja? 5 Stunden Fahrt nach Südtirol, ich das Mikro in der Hand, war schon nicht einfach für die Kolleginnen und Kollegen.
Da haben die sich nicht zusammengeschlossen, um Ihnen das zu entwinden.
Nee, weil wir waren ja so eine Truppe. Das war ja damals die große RAF-Zeit auch in Baden-Württemberg und ein Lehrer nannte uns die Terrorgruppe, weil wir eben verbal angeblich Terror verbreitet haben. Ich habe es nicht so empfunden.
Nee, Sie haben das natürlich nicht so empfunden.
Ja, die Direktorin hat mich gerettet, die hat die Theater-AG geleitet. Und ich war auch in der Theater-AG natürlich. Und das war dann eben, dann hieß es eben, ja gut, der ist halt so. Nicht? Es war ja nicht so, dass der Unterricht nicht mehr möglich war. Es war halt eine gewisse humoristische Prägung. Nicht in allen Fächern, nicht in den naturwissenschaftlichen, weil da musste ich einigermaßen aufpassen, sonst hätte ich gar nichts kapiert. Aber in den Fächern wie Geschichte, Deutsch, Englisch. Aber zu den Lehrern habe ich ein gutes Verhältnis heute. Die waren alle da, ne? Und das, die haben das irgendwie akzeptiert.
Ich würde gerne stimmungsmäßig einmal ganz kurz noch ein bisschen abschweifen. Dein ist mein ganzes Herz, Arie aus Franz Lehars Land des Lächelns. Und wir hörten Fritz Wunderlich. Das weckt Erinnerungen in Ihnen.
Ja, also zum einen ist es eine Nummer, die ich immer im Programm habe, wenn ich so eine Musiksendung gestalten soll. Ja? Ich habe mal diese Sendung gemacht, Klassik, Pop etc. Ja. und so weiter. Die Nummer habe ich immer drin.
Weil man da ja so seine Lieblingsstücke...
Ja, weil es, also zum einen, das ist so ein Beispiel, diese Interpretation wird sicher nicht mehr übertroffen werden mit Fritz Wunderlich. Das ist natürlich Wahnsinn, sowas zu sagen, aber es ist so. Ja, das bestätigen auch Sänger. Und es ist eine absolut riesige Ankommennummer, wenn sie das im Theater erleben. Niemand kann sich dieser Nummer entziehen. Wenn sie natürlich Operette generell ablehnen oder sagen, ja, das ist eine Schnulze, dann ist klar. Ja, aber ich habe es x-fach erlebt. Man schmilzt dahin.
Und genau das fand ich so verwunderlich, dieses Dahinschmelzen, wo wir jetzt gerade an der Stelle waren, wo Sie sich geschildert haben als Spitzzüngigen. Ja. Und das war ja ungefähr auch die Zeit, da haben Sie das zu Hause wahrscheinlich auch gehört, oder?
Ja, ja, damit bin ich aufgewachsen, ne? Wunschkonzerte. Genau. Die Sendung hieß Sie wünschen, wir spielen beim damaligen Süddeutschen Rundfunk. Und der Standardsatz, mit dem sich die Hörerinnen und Hörer verabschiedet haben, war und schönen Gruß ans Schallarchiv.
Da hat man einen ganz anderen Eindruck als das, was Sie eben gerade geschildert haben. Diese beiden Seelen wohnen aber in ihrer Brust.
Ja, nee, aber jetzt können Sie nah ans Netz kommen, jetzt spiele ich den Ball ganz hoch rein. Ja. Das ist das Kennzeichen des Psychopathen. Das habe ich gelesen in einer Analyse über James Gandolfini als Tony Soprano. Das blitzartige, unerwartete Umschalten von äußerster Brutalität auf unfassbare Sentimentalität. Also nach dem Motto, gerade eben wird noch der Vater von fünf Kindern mit aufgesetztem Genickschuss erschossen. Und plötzlich kriegt der Mafiaboss einen Heulkrampf, weil sein Hund unter das Auto gekommen ist.
Ja. Ja. Funktioniert Ihr Leben so?
Nein.
Nur auf
ich habe
Bühne.
Keinen Hund.
Ach so,
nein, natürlich nicht, aber das ist ja das Wunderbare, deswegen sehe ich so gerne so Serien wie Narcos und El Chapo, weil dort die Aggression abgeführt werden kann. Ja, das muss ja irgendwo hin, man ist ja aggressiv in Teilen des Tages.
Sie haben mal eine Operette inszeniert.
Das war nicht so, der Intendant von der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf, kam auf mich zu und sagte, du könntest mal eine Operette inszenieren. Ich sagte, klar, kann ich. Es war an der Theke im Theater. Ja? Dann fiel mir ein, kann ich ja nicht. Aber ich habe den Kollegen Christian Brey, mit dem ich in Stuttgart Produktion gemacht habe, sehr schöne, und der kann das. Und er hat es inszeniert, wir galten dann als Regieduo, aber ich war im Grunde der Pressesprecher.
Ach so, ja. Das war auch eine Leha.
Das war die lustige Operette. Witwe, Weltklasse-Operette. Und die Kritiken waren absolut vernichtend. Es war aber, weiß nicht, war 30 Mal ausverkauft. Und ich habe mir auch die Nachmittagsvorstellungen angeguckt. Das Durchschnittsalter war 80 des Publikums. Die Leute haben mitgesungen. Und hinterher haben wir wirklich Frauen dieser Generation die Hände geküsst. Ich schwöre, es war so. So was Schönes hätten sie schon lange nicht mehr gesehen, weil die Inszenierung war, bitte kommt nach vorne an die Rampe, frontal ins Publikum. Denn in der lustigen Witwe sind ja 6, 7 absolute Abräumernummern drin. Ja, natürlich die bekannteste, heute gehe ich zu Maxim.
Richtig mitsingen.
Dann. Die Joppi Hesters, glaube ich, auch einmal mit dem Führer einstudiert hat. Denn das war die Lieblingsoperette von Hitler.
Was haben Sie da empfunden, wenn dann, also das Publikum ist ausgerastet, die Kritik auch?
Die Kritik war vernichtend, das war aber völlig klar, weil wer so austeilt über Jahrzehnte hin wie ich,
darf nicht so
der muss wissen, da bin ich ja sozusagen wirklich mit offenem Visier nach vorne gegangen. Ich habe keine Ahnung von dem, was man heute Musiktheater nennt. Und für mich war das ein Wunschkonzert mit kleinen Textstellen zwischendurch. Aber und ich habe natürlich die wunderbare Welt der Operninszenierung kennengelernt, wo sie am ersten Probentag gesagt bekommen, wer jetzt alles probt, der dann aber an der Premiere nicht da ist, weil die Verträge so sind. Sie sehen dann auch plötzlich vier Künstler, ich vermute es aus Korea, die ihre privaten Brillen tragen, was nichts mit der Aufführung zu tun hat, aber die das einfach im Vertrag oder so drin haben. Also die Machtlosigkeit, die man da hat als Regisseur oder als unerfahrener Regisseur.
Brillen tragen, das habe ich jetzt nicht.
Ja, die haben einfach ihre Brillen.
Brille, Sie meinen Brille.
Ja, Sie kennen auch diese Gestelle mit so Gläsern drin, wo man besser sieht.
Ja.
So. Und das mussten die, haben die nicht abgesetzt.
Ach so.
Und das war dann irgendwie Vertragsbedingungen oder dann, es wurde auch mal eine Probe abgebrochen, weil der Pauker zu nah an den Damen des Chores saß. Da war die Dezibelzahl überschritten. Und wenn der Gewerkschaftsvorsitzende im Chor singt, haben Sie keine Chance. Das sagt Ihnen auch der Intendant und der Generalmusikdirektor am ersten Tag. Vergiss es einfach.
Also Sie haben viel gelernt. Sie haben
sehr viel gelernt und vor allem habe ich gelernt, lass die Finger von Opernregie, tritt lieber selber auf. Habe ich jetzt gemacht mit Ariadne auf Naxos. Ja.
Wir haben aber tatsächlich, hören wir jetzt hier mit Harald Schmidt, dass Sie auch neben der Oper und der Operette noch andere musikalische Vorlieben haben.
One love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other. Sister, brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, one.
Johnny Cash haben wir gerade gehört. Einer seiner späten Hits, One.
Ja.
Das war ein Cover, hat er gecovert von U2. Sie sind, Harald Schmidt, Johnny Cash-Fan? Oder waren es?
Nee, immer noch. Gut, der ist ja schon lange gestorben. Und bei mir begann die Johnny Cash-Fanphase, indem ich mal zufällig im Fernsehen eine Übertragung gesehen habe: Johnny Cash live at San Quentin. Das hat mich wahnsinnig.
69 war er da, in dem Gefängnis.
Und dann war die Platte natürlich in Nürtingen nicht zu kriegen. Und als ich dann mit Interrail in Schottland war, habe ich diese Platte dort gekauft und habe die dann also mit Rucksack. Und diese Johnny Cash LP nach Nürtingen transportiert, was wahrscheinlich umständlich war, aber habe ich nicht so empfunden.
Ja. Das heißt, Sie waren Cash-Fan, aber nicht Country-Fan oder ging das weiter?
Doch, es gab damals eine Sendung, die hieß der Country Express. Die lief freitags im damaligen noch Südwestfunk. Und die habe ich jeden Freitag gehört, weil ich versuchte, Johnny Cash-Songs aufzunehmen. Man saß ja dann mit dem Kassettenrekorder und musste immer den Songanfang erwischen. Der fehlte dann immer. Ja? Und dadurch bin ich natürlich dann auch auf Leute wie Merle Haggard oder Willie Nelson und so gekommen. Also Country war schon was ich häufiger gehört habe.
Mussten Sie sich dafür verteidigen? Weil Country war ja eigentlich in den 70ern jetzt nicht unbedingt die Musik der...
Ja, aber das war komischerweise mit den Freunden gar kein Gesprächsthema. Also die hörten dann entweder Led Zeppelin oder Deep Purple. Aber irgendwie war das kein so ein großes Thema.
Denn ich meine, eigentlich waren Sie doch in einer anderen Szene in den 70ern. Sie haben von Palmann Theater, was Sie besucht haben. Also es ist ja eigentlich eher eine ganze linke Ecke.
Ja, das Linke hat man halt so wahrgenommen. Ja.
Und Country war ja doch eher was Reaktionäres.
Das war,
als solches angesehen jedenfalls.
Das ist richtig, aber darüber habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe auch dieses ganze Linke der Palmann-Zeit, also dieser Aufruf, die Zahnbehandlung von Gudrun Ensslin zu unterstützen am Schwarzen Brett und so. ich meine, unter heutigen Gesichtspunkten war ja da unfassbar was los. Also, dass der Ministerpräsident dafür sorgt, dass ein Theaterdirektor geschasst werden soll, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Mhm. Das habe ich aber nur sozusagen als Teil des Programms wahrgenommen. Ja, das Entscheidende waren diese fantastischen Schauspieler Abend für Abend auf der Bühne. Da gehörte halt dieses linke Programm mit dazu, was aus Sicht von Peymann und Teilen der Truppe sicher anders wahrgenommen wurde. Aber für mich war das, ja, das war halt wie ein, es gehört halt mit dazu.
Also das heißt, politisch waren Sie indifferent oder gar nicht interessiert?
Ich bildete mir
oder?
Ein, dass ich links bin. Ich habe natürlich dann auch Bücher von Eldridge Cleaver gelesen oder von Malcolm X und, dann las man damals völlig andächtig Günter Wallraff, ihr da oben, wir da unten. Aber genau genommen war ich jemand, der auf die Bühne wollte und möglichst helles Scheinwerferlicht und möglichst viel Applaus. Und auf die Titelseite von Theater heute.
Sind Sie dann ja auch mal gekommen?
Ja, aber das
als 50-jähriger Nachwuchsschauspieler.
Ja, und leider war es dann für Theater heute wichtiger, mich auf dem Titel zu haben, als für mich, dass ich da auf dem Titel. Aber es war trotzdem schön, weil mit der Unterschrift am Ziel. Ja, also was ja dann schon so eine kleine Thomas Bernhard-Anspielung war und so. Aber ich hätte es natürlich schöner gefunden mit 21, aber im Grunde ist es auch völlig sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen, weil das eine ist ja so wertlos wie das andere.
Sie wollten Schauspieler werden, Sie haben die Schauspieler bewundert, die Schauspieler, Schauspielerinnen des Stuttgarter Theaters damals. Und der Wunsch, selber Schauspieler zu sein, das war jetzt nicht, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, nicht der Wunsch des Rollenwechsels, mal andere Rollen im Leben ausprobieren, sich in andere Charaktere reinzuführen, sondern das war das Scheinwerferlicht.
Ja, und das wird, wenn Schauspieler ehrlich sind, wird Ihnen das jeder so sagen. Also mir hat Gerd Voss erzählt, er ist ja in Shanghai geboren und fuhr dann auf ein Schiff rüber und hat Nacht für Nacht an Deck oben Filme mit Edward G. Robinson gesehen. Und das war der Grund, da wollte er Schauspieler werden. Man will so sein wie ein großes Vorteil. Man will auf so einem Plakat sein. Natürlich werden Ihnen viele sagen, dass Sie auch gesellschaftlich was bewirken wollten. Also ich halte das für was, was man sich hinterher drauf schafft. Eigentlich heißt es, the lights on me, please.
Sagt Harald Schmidt hier im Gespräch. Die Ambition zum Schauspieler sein haben wir ja eben von gehört und die hat sie dann 78 an die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gebracht. Ja. Wissen Sie noch, womit Sie vorgesprochen haben?
Ja, Kleist, der Prinz von Homburg, Büchner, der Saint-Just aus Dantons Tod und ein Stück, das heißt Picknick im Felde von Fernando Arrabal. Das war so eine Sammlung in einem DTV-Taschenbuch damals von Stücken aus dem absurden Theater, war zum Beispiel auch die Kahle Sängerin von Ionesco drin. Und das war so eine Knallcharge, die ich da vorgesprochen habe.
Warum erinnern Sie sich da noch so gut dran? Weil Sie es immer schon mal raussuchen mussten, weil jemand Sie danach gefragt hat? Oder ist das wirklich so eingebrannt?
Nee, weil ich keines der Stücke kannte, sondern im Fernsehen Schauspieler gesehen habe, die das gespielt haben und dann versucht habe, das so zu machen. Picknick im Felde habe ich nicht gesehen. Da lief aber ein Stück in Stuttgart, Die kahle Sängerin von Ionesco. Und da dachte ich, ach, Ionesco, das ist so, geht so in, ich sag mal, clowneske Richtung. Das ist gut. Ich wusste ja schon, dass ich drei verschiedene Farben vorsprechen sollte. Und ich habe gesehen im Fernsehen, der Prinz von Homburg, nicht mit der damals legendären Inszenierung mit Bruno Ganz, sondern mit Wolfgang Arps vom Schauspielhaus Düsseldorf und aus dem Thalia Theater in Hamburg Dantons Tod und mit Christoph Banzer als Saint-Just. Und das habe ich dann mehr oder weniger so nachgespielt.
Und war da innere Bewegung irgendwie dabei? Ich meine, waren Sie aufgeregt?
Nein, ich war zum einen total davon überzeugt, dass ich angenommen werde, aber ich war nervös. Und konnte die Nervosität sozusagen in diese Dramatik legen, die es dann für die, ich habe angefangen mit dem Prinz von Homburg, in dieser Kerkerszene, die es dann halt dafür brauchte, ja, und hat dann auch funktioniert. Ja.
Wenn Sie so überzeugt waren, dass Sie sowieso genommen waren, was hatten Sie sich denn erhofft, was Sie lernen?
Ja, hauptsächlich sprechen. Also
haben Sie damals viel Dialekt gesprochen?
Nein, aber es war natürlich eingefärbt, ja, und wie spreche ich, um einen Theaterraum zu füllen? Und ich hatte eigentlich keine Ahnung. Für mich war es eigentlich hauptsächlich überhaupt eine Verbindung zum Theater zu bekommen. Also für mich war das ein großer Moment, als ich zum ersten Mal in diesem Theater in Stuttgart durch den Bühneneingang gehen durfte. Ja, Wenn ich das heute Jungschauspielern erzähle, für die ist das Opa erzählt vom Krieg, weil die wollen natürlich alle in Serien und am liebsten Tatortkommissar werden. Aber das ist eben der Wandel im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen.
Was sollte denn eine Schauspielschule Schauspielern beibringen, Schauspielerinnen? Was sollten die denn da lernen?
Handwerk.
Handwerk und nicht, wie man am Ende sich durch.
Nein, ich würde schon, also ganz, ganz wichtig, mindestens die Hälfte in meiner Wahrnehmung ist eine psychische Stabilität.
Also sich mit sich auseinandersetzen.
Naja, vor allem zu wissen, dass man doch in das Spielfeld von Leuten mit massiven persönlichen Defekten gerät, die das künstlerisch tarnen. Also der Schizophrene an dem Beruf ist ja, dass man sich auf der einen Seite öffnen soll und jeden Abend der Lappen hochgeht. Auf der anderen Seite muss man aber mit unglaublich vielen persönlichen Anfeindungen, Demütigungen,